Hier kommt er, der Unternehmer, zum Anfassen. Vielen Dank an Sie, Herr Wirth. Ich darf Sie nach oben bitten. Vielen Dank an die Mitarbeiter, die hier sind, die das Ganze möglich gemacht haben. Und damit kommen Sie jetzt zum Wort. Bitte schön.
Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst bedanke ich mich für die Einladung, heute Abend hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich habe mir auch diesen Werbefilm gerade wieder angesehen und man muss fairerweise natürlich schon sagen, dass der vor einem Jahr produziert wurde, als die Welt noch ein bisschen anders ausgesehen hat, als sie im Moment aussieht. Wir können uns dieser Weltfinanzkrise natürlich auch nicht entziehen. Und wenn hier noch die Rede davon ist, dass wir grundsätzlich zweistellig prozentual wachsen wollen jedes Jahr, dann fürchte ich, dass uns das 2009 auch nicht gelingen wird. Ich würde vielleicht vorschlagen, meine Damen und Herren, dass ich ganz kurz die Geschichte des Unternehmens noch ein klein bisschen vertiefe, dass ich dann über die Situation von Wirth in dieser Zeit präsentiere, dann auch einige Ausführungen mache über die Weltwirtschaftskrise, wie ich die sehe, und vielleicht auch einen kleinen Ausblick gebe, soweit das überhaupt in dieser Zeit möglich ist. Nun, Sie haben schon gehört, der Betrieb wurde 1945 gegründet von meinem Vater. Ich war damals 10 Jahre alt, habe das ganz lebendig noch in Erinnerung. Kam 1949, Sie sagten als Auszubildender, ich sage als Stift, in den Betrieb. Damals gab es noch keine Auszubildenden, damals gab es einen Stift. Und wenn ich noch durchhalte bis 30. September dieses Jahres, habe ich volle 60 Arbeitsjahre hinter mir. Also sicher eine schöne Situation für jede Rentenversicherung. Besser kann es wohl nicht gehen. Mein Vater hat mir eine tolle Lehre angedeihen lassen. Ich habe von 49 bis 52 die Lehre gemacht bei ihm und konnte noch 2 Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Er ist dann schon 1954 verstorben. Ich musste diesen Betrieb dann mit 2 Mitarbeitern übernehmen. Heute, haben Sie ja im Film gesehen, sind es über 60.000 Mitarbeiter weltweit, die wir beschäftigen. Eine Entwicklung, wenn ich manches Mal zurückschaue, dann sage ich mir, das hätte ich mir auch nie träumen lassen, als junger Kaufmann mit 20, 25, 30 Jahren, dass das Unternehmen einmal diese Größe annehmen würde. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja keine großen Innovationen im Produktbereich hervorgebracht haben, dass wir keine fancy Products, keine Weltraumtechnologie, keine Computertechnik, keine Internetprogramme vertreiben, sondern eben ganz einfaches Befestigungs- und Montagematerial. Da wird sehr oft die Frage gestellt, wie ist das möglich, dass man mit solchen Produkten innerhalb von, sagen wir mal, 50 Jahren zum Weltmarktführer wird, anerkanntermaßen. Und ich würde gerne einige Gründe für diesen Erfolg hier vortragen. Vor allem, weil ich weiß, meine Damen und Herren, dass die Thesen, die Gedanken, die Ideen, die Sachverhalte, die ich hier vortragen kann, in der einen oder anderen Art und Weise auch von jedem von Ihnen im eigenen Unternehmen, im eigenen Beruf mitverwertet und verwendet werden kann. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass ich jetzt bei 960, 965 öffentlichen Vorträgen angelangt bin. Ich will die 1000 voll machen in den nächsten Monaten. Mir ist es oft und oft passiert, dass ich Menschen, die mich 10 Jahre, 15 Jahre, 5 Jahre vorher irgendwo, irgendwann in einem Vortrag gehört hatten, auf mich zukamen und gesagt haben, also wird, ich habe sie, was weiß ich, vor 12, vor 15 Jahren dort und dort gehört. Sie haben damals fast das Gleiche erzählt wie heute und ich habe mir damals schon die und die und die Gedanken und diese Ideen im Kopf behalten, habe die in meinem eigenen Unternehmen angewandt und bin damit unglaublich gut gefahren. Das war auch eigentlich mein Anliegen später dann bei meiner Tätigkeit an der Universität Karlsruhe. Ich habe ja dort das Interfakultative Institut für Entrepreneurship aufgebaut von 1998 an für 4 Jahre und habe dort mit den Studenten, glaube ich, sehr viel bewegen können. Ich werde nachher auf dieses Thema nochmals zurückkommen. Wenn ich nun die Frage beantworten soll, was hat diesen Erfolg bewirkt, dann muss ich zunächst die Themen in zwei Kreise aufteilen. Auf der einen Seite die Führungstechnik, auf der anderen Seite die Führungskultur. Unter Führungstechnik verstehen wir all die Hard Facts, die harten Faktoren, die an den kaufmännischen Schulen, an den Universitäten, an den Fachhochschulen, an den Berufsakademien gelehrt werden, verstehen, also alles, was mit Prozessoptimierung, mit Buchhaltung, mit Lagerbewirtschaftung, mit Einkaufssystemen zu tun hat, das ist für uns Führungstechnik. Da braucht man eigentlich gar nicht viel zu diskutieren. Man kann das zwar mit verschiedenen EDV-Programmen heute machen, man kann auch den einen oder anderen Subsystemweg gehen, aber final führt das alles zum gleichen Resultat. Und ich gehe einfach davon aus, dass meine Betriebe auf diesem Gebiet möglichst nahe an der Perfektion funktionieren. Wir haben beispielsweise ein sehr gut ausgefeiltes Wirt-Informations-Intranet. Wir sind da weltweit übers Internet verbunden mit allen Konzernbetrieben, die immer bis zum 5. des Folgemonats ihre Umsätze des vorangegangenen Monats melden müssen und am 15. des Folgemonats dann einen Statusbericht abgeben müssen, also praktisch den Monatsabschluss, sodass wir bis 25. des Folgemonats eine vollkonsolidierte Monatsbilanz aus dem Konzern erstellen können. Worauf ich ganz besonders immer Wert gelegt habe, ist das auch von mir ausgedachte und initiierte Wirt-Treasury-Informationssystem, also das sogenannte WTIS. Wir machen ein Cash-Pooling an 2, 3 zentralen Punkten, einmal in Künzelsau, einmal in Zürich und einmal in der Nähe von New York. Dort werden die ganzen Finanzströme zusammengeführt, sodass wir über die Liquiditätsentwicklung jeden Monat ganz perfekt informiert sind, nicht nur wie sich jede einzelne Gesellschaft von der Liquidität entwickelt, sondern wie sich der Gesamtkonzern entwickelt. Und das haben wir in guten Zeiten schon gut benutzen können. In dieser Zeit ist das geradezu essentiell. Es ist geradezu überlebensnotwendig zu wissen, wo ist das Geld, wo ist es untergebracht. Heute ist ja oft das Problem nicht, wo kriege ich Geld her, sondern wir haben zurzeit etwa 270 Millionen Euro flüssige Mittel. Wir haben das Problem zu analysieren, wo legen wir unser Geld hin, um sicher zu sein, dass die Bank morgen früh auch wieder aufmacht, wo das Geld liegt. Also insofern ist das fast eine Art Ballparadox gegenüber früher, wo die Banker zunächst mal schauen mussten, wo bleibt ihr Geld bei den Kreditnehmern. Das ist Führungstechnik, meine Damen und Herren. Auf der anderen Seite ist die Führungskultur. Das sind all jene Sachverhalte, die Sie mit der Mathematik, mit der Ratio, mit dem Verstand, mit den Hard Facts gar nicht abhandeln können. Das sind dann Themen, die in die Soziologie hineingehen, ein bisschen in die Psychologie, vielleicht sogar in die Philosophie. Also die Themen wie beispielsweise Mitarbeitermotivation, das Thema die Mitarbeiter und das Unternehmen und die Öffentlichkeit, das ist das Thema Lob, Dank, Anerkennung, das ist die Unternehmenskultur, das ist, wie wir miteinander umgehen im Konzern. Diese Themen, die, wenn man es zusammenfasst, einfach die Kultur, den Stil, die Andienung des Unternehmens zu den Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern auf der einen Seite, aber auch die Andienung des Unternehmens in die Öffentlichkeit, zu den Kunden, zu den Lieferanten, zu den Geschäftspartnern umfasst. Meine These ist, dass 90% unseres Erfolges nicht im Bereich der Führungstechnik zustande gekommen ist, sondern im Bereich der Führungskultur. Und deswegen, meine Damen und Herren, will ich den Bereich Führungstechnik ganz kurz behandeln. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir bei diesen 100.000 Produkten, die wir verkaufen, ein Befestigungsmaterial, das geht ja weit über Schrauben und Muttern hinaus, dazu gehören vor allem der Bereich Klebetechnik, der sich geradezu exponentiell entwickelt, dazu gehört die ganze Dübeltechnik. Wir haben mit der Universität Stuttgart zusammen mit unserer Forschung und Entwicklung ein großes Forschungsprojekt weitgehend abgeschlossen zur Konstruktion von Dübeln, die im gerissenen Beton nachspreizen. Also gerade für die erdbebengefährdeten Gebiete in Japan, in Kalifornien, in Mexiko sind das Dübel, wo vor allem in Hochhäusern die Decken abgehängt werden. Und wenn es dann bei Erdbeben Risse gibt, nicht gleich die ganze Deckenverkleidung herunterkommt und die Menschen verletzt oder erschlägt, sondern diese Dübel spreizen dann nach und halten das Ganze doch oben, haben wir einen 7-stelligen Millionenbetrag, also Eurobetrag investiert, um hier zu ganz neuen Konzeptionen zu kommen. Das ist nur ein Beispiel von vielen hundert anderen. Wir haben über 200 Ingenieure, Techniker, Konstrukteure beschäftigt, die nichts anderes tun, als permanent unsere Produkte zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln. Das ist also natürlich auch einer unserer strategischen Wettbewerbsvorteile, dass wir den Kunden immer wieder die neuesten Innovationen am Markt anbieten können, die die Arbeit einfacher machen, schneller machen und die Qualität von Verbindungen verschiedenster Materialien noch weiter erhöhen. Also diese Forschung und Entwicklung ist im Preis, den wir verlangen, natürlich inkludiert. Nun haben wir auf dem Bereich der Führungskultur, habe ich sehr viel gelesen, habe sehr viel getestet, habe sehr viel gearbeitet und glaube schon sagen zu dürfen, dass wir bei Würth eine Unternehmenskultur haben, die getragen ist von einem großen Vertrauen zwischen Mitarbeiterschaft und der Geschäftsleitung. Wir haben, so glaube ich, sagen zu dürfen, ein weit überdurchschnittliches Betriebsklima. Unsere Kultur ist geprägt von Aussagen wie jung, jugendlich, freundlich, berechenbar, optimistisch, leistungsbereit, das ist ganz wichtig, das kam hier im Film ja auch schmunzelnd zum Ausdruck. Also wir brauchen keine Mitarbeiter, die schon Viertel vor schauen, bis endlich Feierabend ist, wenn die Stunde voll ist, sondern wir suchen die Menschen, die eine gewisse Affinität haben, die erkennen, dass Arbeit, dass der Beruf, dass das berufliche Tun unglaublich Spaß macht, wenn man es von der richtigen Seite betrachtet und wenn man von der richtigen Seite dran geht. Ich habe oft mal gesagt, wenn man heute beobachtet, dann gibt es gerade in den Urlaubsaktivitäten, in den Freizeitaktivitäten, wahnsinnige Dinge, die von vielen Menschen unternommen werden. Da werden also von 3000er bis 7000er Berge erstiegen. Da wird ein Marathon gelaufen oder ein Halbmarathon. Oder man fährt mit der ganzen Familie mit Fahrrädern von Passau nach Wien. Oder man fährt mit dem Fahrrad den Großglockner hinauf. Also man macht Leistungen, die schon athletenartig sind. Wenn man dann nicht weggeht, dann geht man mindestens ins Fitnessstudio und rackert sich dort ab, dass ganze Schweißströme den Bach hinunterfließen. Und dann kommen diese Menschen zurück in den Betrieb und sind absoluter Durchschnitt. Und und ich sage dann, ich habe mir gesagt, wenn es uns nur gelingt, 10% oder 15% dieser Freizeit-Überkraftstrotz-Aktivitäten ins betriebliche Geschehen einzubringen und einzubinden, dann muss das dem Unternehmen unglaublich gut tun. Ich glaube, das ist bei uns ziemlich gut gelungen. Zunächst mal habe ich gelernt, meine Damen und Herren, dass die Aussage, informierte Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter, sehr viel Relevanz hat. Wir haben deswegen ein sehr offenes, sehr breit gestreutes Rechnungswesen. Jeder Mitarbeiter weiß den Monatsumsatz, jeder Mitarbeiter kennt die Betriebsergebnisse oder er kann es mindestens wissen, wenn er will. Wir lassen die Mitarbeiter wissen, was unsere Ziele dieses Jahr sind, was unsere Vorstellungen für die nächsten 10 Jahre sind. Und dann habe ich immer sehr viel mit Dank und Anerkennung gearbeitet. Ich habe da ein Urerlebnis gehabt in meiner eigenen Jugend. Mein Vater war ein sehr strenger Lehrmeister, möchte ich mal sagen. Da bekam ich auch einmal ein paar hinter die Löffel, wenn es nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat mich dann schon mit 16 Jahren nach Düsseldorf geschickt und hat gesagt, so, jetzt gehst du mal 2 Wochen verkaufen. So als 16-Jähriger, ohne Auto natürlich, mit der Eisenbahn, nicht im Hotel. Ich musste mir dann zuerst ein Zimmer suchen, weil ich ja Geld sparen wollte. Habe dann fest gearbeitet und habe nach meinem Gefühl, nach meiner Vorstellung auch ein ganz schönes Paket von Aufträgen mit nach Hause gebracht. Ich bin sicher, dass mir mancher der Kunden aus den Autohäusern dort, aus den Handwerksbetrieben, einen Auftrag gegeben hat, weil ihm das imponiert hat, dass da so ein kleiner Bubi daherkommt und Schrauben verkaufen will. Und als ich dann nach Hause kam nach den 2 Wochen und dem Vater die Aufträge präsentiert habe, dann hat er sich das angeschaut und hat dann gesagt, naja, ist eigentlich nichts Besonderes. da ist mir dann schon das Zäpfchen runtergegangen, denn ich hatte wirklich hart gearbeitet. Jahre später habe ich dann von meiner Mutter erfahren, dass er nach diesem ersten Gespräch mit mir in die Küche ging, geschmunzelt hat und hat gesagt, ah, das ist gar nicht so schlecht, was der Kerl da gemacht hat. Also er war nicht einer von denen, die viel gelobt haben. Er hat eher nach dem Stil der Schwaben gehandelt, der ja heißt, nichts gesagt ist genug gelobt. Und das, meine Damen und Herren, war mir eigentlich dann ein Grunderlebnis, dass ich es nicht so weitermachen wollte. Wohlgemerkt, sonst bin ich meinem Vater unglaublich dankbar für das, was er mir mitgegeben hat. Ohne das wären wir heute hier nicht zusammen, weil ich nämlich dann Schulmeister geworden wäre. Das wollte meine Mutter. Die wollte, dass ich ein schlaues Leben habe und nicht so viel arbeiten müsste. Aber der Vater hat mich in den Betrieb genommen. Und nun, meine Damen und Herren, habe ich dann gesagt, ich möchte den Mitarbeitern verständlich machen, dass ich für jeden Einzelnen, für jede Handreichung, für jeden Handgriff, den ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Unternehmen tut, dankbar bin. Und ich habe das die Mitarbeiter auch wissen lassen in solchen Veranstaltungen wie heute Abend oder indem ich den Außendienstmitarbeitern, die toll gearbeitet hatten, ein Vierteljahr lang, ein Quartal, einen Dankbrief geschrieben habe, etwa so, lieber Herr So und So, Sie haben das vierte Quartal mit einer Umsatzsteigerung von 26% und einer Planerfüllung von 112% abgeschlossen. Das ist in dieser Zeit eine ganz spektakuläre Leistung. Ich bin Praktiker genug, um zu wissen, was das heißt. Ich möchte Ihnen gratulieren, möchte mich herzlich bedanken, möchte Ihnen meinen Respekt und meine Hochachtung zum Ausdruck bringen. Ich wünsche Ihnen, dass es so bleibt und dass Sie auch in der kommenden Zeit solche Leistungen weiterhin erbringen können. Wenn dieser Dank nicht einem Lehrbuch oder einem Verfahrenssystem folgt, wo man eben mechanistisch niedergeschrieben hat, also bei 110% Sollerfüllung gibt es diesen Brief, bei 115% den und bei 120% einen anderen, der heute dann vom Computer geschrieben würde, im Fließband von der Unterschriftsmaschine unterschrieben und dann noch automatisch kuvertiert an den Außendienstmitarbeiter rausgehen würde, dann wäre das natürlich kontraproduktiv. Außendienstler sind clevere Leute. Es sind ja heute Abend auch einige 10 oder 15 hier anwesend, die in dieser Region arbeiten für Würth. Die würden sofort merken, das ist Fake, das ist Plastik sozusagen. Das ist nur Attrappe, das ist Potemkinsches Dorf. Die würden den Brief nehmen und sofort in den Papierkorb schmeißen. Ich habe diese Briefe immer selbst unterschrieben. Oft Hunderte an der Zahl. Jeder hat dann gesehen, jawohl, das hat der Wirt unterschrieben. Der hat gesehen, dass ich diese Leistung erbracht habe. Und das hat dann diesen Effekt, dass sich die Menschen einfach freuen, wenn ihre Leistung honoriert wird, nicht nur in Geld. Geld, meine Damen und Herren, das kam hier auch im Film richtigerweise ein bisschen zum Ausdruck, ist nicht alles. Geld ist für uns eigentlich Hygienefaktor. Geld muss stimmen, aber Menschen, die nur wegen des Geldes willen arbeiten, meine Damen und Herren, da ist die Loyalität zum Unternehmen, da ist die Verbindung zum Betrieb sehr locker. Und mit diesen Menschen kommt man am Ende nicht so weit, wie mit denen, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, als ob es ihr eigenes wäre und die schlicht aus Spaß an der Freude ihrer Arbeit nachgehen. Ich will das vielleicht ganz kurz verständlich machen an der momentanen Situation in der deutschen Bundesliga Fußball. Da war jetzt die letzten Wochen immer dieser unsägliche Newcomer Hoffenheim ganz oben an der Spitze. Und diese hocherfahrenen, sieggewohnten, gestandenen FC Bayern München Leute, die waren dann an vierter, fünfter, sechster Stelle, haben gestern, glaube ich, nochmal verloren, irgendwie in so einem Pokal. Also, das, meine Damen und Herren, das hat, glaube ich, sehr viel mit dem zu tun, was ich hier auch im Betrieb bei Wirth pflege. Ich glaube, dass diese Leute in Hoffenheim sicher auch um des Geldes willen spielen, diese Spieler. Aber ich glaube doch, dass die noch diesen unverdorbenen Trieb, den Spaß an der Freude haben, einfach oben dran zu stehen und der ganzen traditionellen Clique von Vereinen von Werder Bremen bis wer weiß wohin zu zeigen, was ein Dorf mit 3500 Einwohnern kann. So stelle ich mir auch mein Unternehmen vor, meine Damen und Herren. Ich glaube, es ist einfach Spaß an der Freude, wenn wir auch innerhalb des Betriebes kleine Wettbewerbe ausschreiben. Wir veröffentlichen jeden Monat die sogenannten Umsatzrankinglisten, wo jeder Verkäufer seine Position wiederfindet, wo jeder Bezirk, wo jede Region, wo jede Verkaufsniederlassung ihre Position findet. Ich habe dann immer wieder angeregt, wenn ihr jetzt an der 16. Position seid, dann macht doch intern einen kleinen Wettbewerb. Wir wollen innerhalb von 3 Monaten die Position 16 tauschen auf die Position 12. Und wenn uns das gelingt, dann machen wir mit unseren Frauen zusammen ein Grillfest oder wir machen eine Dampferfahrt auf dem Rhein oder auf dem Main oder auf der Mosel oder wir fahren nach Helgoland oder wir machen irgendeinen Skiausflug oder was es auch sein mag. Da haben dann die Führungskräfte einen gewissen Etat dafür, um solche kleinen Aktivitäten zu organisieren. Da fragt dann jeder so jeden zweiten, dritten Tag, wo stehen wir denn, wie weit sind wir denn? Und man trifft sich dann, man trinkt nach der Konferenz noch ein Bier und sagt, jetzt hauen wir denen auf den Kopf, unseren Kollegen, und wir hopfen einfach 4 Positionen nach oben. Das sind so kleine Wettbewerbe, die nicht fanatisiert sind, die nicht giftig sind, die nicht kriegsartig ablaufen, die aber doch Spaß machen und die Freude bringen und die das Ganze einfach locker und luftig gestalten. Meine Damen und Herren, Dank und Anerkennung ist das eine. Dann tun wir natürlich auch viel für Fort- und Weiterbildung. Die Mitarbeiter können permanent Weiterbildungsseminare besuchen im Rahmen der Akademie Wirth. Wir haben da immer halbjährliche Broschüren, ziemlich dick. Hier sitzt ja ein Trainer, der vorhin vorgetragen hat, der noch nicht für uns tätig war, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es sind jedenfalls viele 100 Seminare, übrigens, die wir auch für Kunden veranstalten. Wir haben jedes Jahr eine hohe 5-stellige Zahl, das sind also etwa 25.000 Kunden, die wir in den unterschiedlichsten Bereichen in unseren Seminaren haben. Beispielsweise haben wir ein Programm für zertifizierte Dübeltechniker. Wissen Sie, die Dübeltechnik wird immer mehr Hightech. Und dann geht ein Mensch auf der Baustelle her und hat einen Bohrer, der 0,25 mm zu groß ist, bohrt da ein Loch hinein Und da nützt dann die ganze Hightech-Dübel-Geschichte überhaupt nichts, wenn es falsch angewendet wird. Also das ist eines der Gebiete. Dann haben wir Seminare für Brandschutztechnik. Wir haben Seminare auch für Kundendienst, also für unsere Handwerkerkunden. Wir geben Seminare, wie kann ich neue Kunden gewinnen und so weiter. Also es sind alles Seminare, die großen Anklang finden. Und natürlich, das muss ich auch sagen, besonders dort großen Anklang finden, wo die Außendienstmitarbeiter auch die entsprechenden Broschüren bei den Kunden hinterlassen und sich für die Durchführung dieser Seminare einsetzen. Meine Damen und Herren, bei dieser Gelegenheit gestatten Sie mir einen kurzen Werbeblock. Ich halte ja diesen Vortrag ohne Honorar. Ich gehe davon aus, dass heute Abend doch eine schöne Anzahl unserer Kunden anwesend sind. Ich möchte mich bei denen ganz herzlich bedanken für die vielen Aufträge, die wir nun seit 40, 50 Jahren in schöner Regelmäßigkeit erhalten. Möchte ich mich herzlich bedanken. Und die Damen und Herren, die von Betrieben kommen, die Befestigungsmaterial, egal welcher Art brauchen, die Handwerkszeuge brauchen, Elektrowerkzeuge, Klebstoffe, chemisch-technische Produkte und noch nicht bei uns kaufen, die sind also herzlich eingeladen, das in Zukunft zu tun. Das war also jetzt der Werbeblock.